2 präsentiert IQ Wissenschaft und Forschung. Immer werktags ab 18 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
Tierkinder. Eine Katze, ein Hund, ein Lamm und ein Tiger. Eines haben alle gemeinsam. Sie sind die reinsten Mutterkinder. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr, meinte Wilhelm Busch. Im Tierreich kommt es oft gar nicht so weit. Die meisten Männchen machen sich aus dem Staub, wenn sie ihre Angebetete befruchtet haben. Es war schon anstrengend genug, auf sich aufmerksam zu machen. Nur ein Beispiel sind die verletzungsträchtigen Kämpfe bei Hirschen und Elefanten. Aber damit hat es sich dann auch. Die Aufzucht der Jungen ist Weibchensache. Fast immer. Aber es gibt Ausnahmen. Beispiel 1 für väterliches Verhalten: Vögel.
Leicht sei der Vogel an der Feder zu merken oder am Gesang. Es wird ihr Sang zur hohen Kunst, besonders um die Zeit der Brunst. Meist lebt der Vogel frei wie zahm, zwar feurig, aber monogam.
Eugen Roth. Zwar feurig, aber monogam. Besser kann es selbst ein Zoologe nicht auf den Punkt bringen. Der Vogelmann balzt schon ganz gern in fremden Revieren, aber er weiß, wo er hingehört. Für Amsel, Drossel, Fink und Star ist väterliches Verhalten eine Selbstverständlichkeit. Bei mehr als 70% der Vogelarten kümmern sich Männchen und Weibchen gemeinsam um ihre Jungen.
Wo die Männchen ein Territorium haben, locken ein Weibchen an, das paart sich mit denen und das Weibchen selber ist auch territorial gegenüber anderen Weibchen und verjagt andere Weibchen aus dem Territorium des Männchens. Das Männchen hätte vielleicht gerne mehr als ein Weibchen, aber es ist dazu gar nicht in der Lage, weil das Weibchen, mit dem er bereits verpaart ist, dies verhindert. Väterliches Verhalten ist natürlich auch für die Weibchen eine sehr wichtige Ressource, die sie nicht gern mit anderen Weibchen teilen, sondern es liegt im Interesse des Weibchens, dass sich das Männchen um ihre eigenen Jungen kümmert und nicht noch um die eines anderen Weibchens.
Familienplanung ist bei den Piepmatzen kein Zufall, sagt Dr. Carsten Schradin vom Zoologischen Institut der Universität Zürich. Bis zu 100 Mal am Tag fliegen die Vogeleltern zu den hungrigen Kleinen ans Nest. Da ist Arbeitsteilung durchaus sinnvoll, weil kräftesparend. Nur beim Füttern bleibt es nicht. Bei den Zebrafinken gibt der Vater sogar Gesangsunterricht. Denn der Gesang ist den Kleinen nicht in die Wiege gelegt. Sie müssen ihn erst lernen. Vom Vater. Denn die Männchen sind die größeren Sangeskünstler. Ihr Gesang ist Lock- und Balzruf zugleich oder Drohruf, wenn es gilt, das Revier zu verteidigen. Geduldig zeigt der Vater, wie es geht. Und so klingt sein Sohn. Gar nicht so schlecht. Rund 70 Tage dauert es, bis der kleine Zebrafink sein Gesangsrepertoire vollständig kann. Ein feines Gehör ist in einer anderen Vogelfamilie sogar überlebenswichtig. Nur wenn die Eltern ihr Junges an den Lauten erkennen, bekommt es Futter. Die Rede ist von Pinguinen.
Der Pinguin wird mitunter müd wohl, dann sitzt er still auf seinem Südpol. Denn ungestraft auf fettem Steiß hockt er sich stundenlang aufs Eis.
Hier irrt der Dichter. Die Tiere verharren auf dem Eis nicht aus Müdigkeit, sondern wegen der Brutpflege. Beide Pinguinpartner teilen sie sich unter den extremen Bedingungen der Antarktis.
Wenn das Ei gelegt ist, dann nimmt das Männchen das Ei auf seine Füße, um es vor dem gefrorenen Boden zu schützen und zu wärmen. Für viele Wochen, während das Weibchen auf Nahrungssuche ins Meer geht. Und wenn das Weibchen zurückkommt, übernimmt es das Ei vom Männchen. Und das Männchen ist nun dabei, zum Meer zu gehen, um Fische zu fangen und sich zu ernähren. Und so wechseln sich die beiden immer ab. Und wenn das Junge noch größer wird, wird es inzwischen ganz alleine gelassen. Beide Eltern gehen auf Nahrungssuche und die Jungen bilden dann große Kindergärten, in denen Hunderte oder gar Tausende von Jungen sich zusammen warm halten, sich vor Schneestürmen schützen. Und die Eltern kommen dann zurück aus dem Meer. Und nun stellt sich natürlich die Frage, wie findet so ein Pinguin-Eltern sein Junges innerhalb dieser Gruppe von hunderten Jungen? Und zwar können die Pinguine ihre Jungen akustisch erkennen, also am Ruf.
Der Verhaltensbiologe Carsten Schrading. Mindestens 500 Gramm Fisch pro Mahlzeit futtert das Küken von Königs- und Kaiserpinguinen. Verständlich, dass bei diesem Hunger beide Eltern gut beschäftigt sind. Alleinerzieher dagegen sind die Väter einer anderen Spezies. Beispiel 2 für väterliches Verhalten, der Fisch.
Durch ungeheures Eierlegen verschafft der Fisch sich Kindersegen, doch sind oft, eh ein Jahr verstreicht, schon wieder Leichen, was er leicht.
Die Kindersterblichkeit ist groß, macht aber nichts, denn Eier sind genug vorhanden. Was nun nicht heißt, dass Frau Fisch die Partnerwahl gleichgültig ist.
Die Fische benutzen väterliches Verhalten, um mehr Weibchen anzulocken. Zum Beispiel unser einheimischer Stichling hat ein Nest aus schön aus Wasserpflanzen gebaut. Dort befächelt er die Eier, dass sie sauerstoffhaltiges Wasser bekommen. Er putzt die Eier, damit sie nicht verpilzen. Sieht nun ein Weibchen, dass ein Männchen dort väterliches Verhalten zeigt, dann ist das sexy für das Weibchen. Ein guter Vater ist sexy und es ist bereit, sich mit diesem Männchen zu paaren, weil es weiß, dieses Männchen wird sich gut um die Jungen kümmern.
Bemerkenswert, der Stichling, das fand schon Eugen Roth.
Er baut ein kunstgerechtes Nest und hält darin die Jungen fest. Wenn eins entweichen will, verschluckt er's und wieder in das Nest, dann spuckt er's.
Klingt nach Kannibalismus, in Wahrheit ist das Fürsorge.
Die frisch geschlüpften Fische werden häufig auch noch vor Fressfeinden beschützt. Die sind ja 1000-mal kleiner als der Vater. Der Vater kann also viele Fressfeinde abwehren, für die er zu groß ist, aber die durchaus eine Gefahr für die jungen Fische wären. Und bei gewissen Arten, bei manchen maulbrütenden Buntbarschen, nimmt der Vater sogar die Jungen ins Maul, wenn ein Raubfeind kommt, um sie dort zu schützen.
Brutpflege hier reine Männersache. Das Weibchen hat sich nach der Eiablage längst auf- und davon gemacht. Ganz einfach, weil es nicht mehr gebraucht wird. Jetzt ist das Männchen am Zug. Es befruchtet die Eier und kümmert sich um sie. Noch einen Schritt weiter geht das Seepferdchen.
Vom Seepferd, das Wunderlichste ist daran, es schwimmt mit seinem Bauch voran.
Und was für ein Bauch! Das Seepferdmännchen überlässt das Brüten erst gar nicht seiner Partnerin, sondern hat sogar einen eigenen Brutbeutel.
Viele Seepferdchen sind monogam. Das Weibchen übergibt die Eier in die Brusttasche des Männchens, in welchem die Eier dann ausgebrütet werden. In dieser Brusttasche gibt es sogar ein komplexes Gewebe, das der Plazenta bei Säugetieren ähnelt. Man geht davon aus, dass durch dieses Gewebe das Männchen die Eier mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt.
Mit einem Wort, Seepferdpapa vollzieht einen kompletten Rollentausch. Er selbst geht schwanger. Zusammenfassend kann man sagen, väterliches Verhalten ist bei Fischen und Vögeln ganz normal. Bei Lurchen ist das schon eher die Ausnahme, kommt aber vor. Beispiel 3 für väterliches Verhalten, der Frosch.
Dass die ausgeschlüpften Kaulquappenkinder der Papa im Maul, und zwar im Kehlsack, aufbewahrt, dürft selten sein in seiner Art.
Stimmt, es ist ein Beweis, wie ernst manche Froscharten ihre Vaterrolle nehmen. Zum Beispiel der Darwin-Frosch. Der nur 3 cm kleine Winzling lebt in Chile und Argentinien. Auffallend ist seine spitze Schnauze, der er seinen zweiten Namen Nasenfrosch verdankt.
Hier bewacht das Männchen erstmal das Gelege, die befruchten Eier, den Froschlaich. Und wenn die Kaulquappen schlüpfen, dann verschluckt er diese. Das sieht erstmal erschreckend aus, aber tatsächlich schluckt er sie nicht in den Magen, sondern nur in seinen Kehlsack. Und auch hier hat dieser Darwin-Frosch einen Nährschleim, von dem sich die Kaulquappen ernähren. Sie entwickeln sich und erst wenn sie kleine Fröschchen sind, springen sie wieder aus dem Kehlsack des Männchens heraus und verschwinden im Wald.
Nomen ist Omen oder der Name ist Programm. Das gilt für die Geburtshelferkröte.
Von Krötenfröschen weiter kurz, dass brav die Männchen der Geburtshelfkröte meterlang in Schnüren den Laich der Weiber mit sich führen.
Ein einheimisches Beispiel ist die Geburtshelferkröte, bei welcher sich das Männchen die Eischnüre um die Beine bindet und sie dadurch beschützt vor Raubfeinden.
Bis zu 80 Eier werden so geschützt. Das Männchen wickelt sich an Land die Laichschnur um die Fersengelenke und trägt sie mehrere Wochen mit sich herum. Sind die Kaulquappen geschlüpft, setzt sie der Vater ins Gewässer ab. Auf so viel väterliche bzw. generell elterliche Fürsorge müssen andere Tierkinder völlig verzichten. Insekten etwa. Schmetterlinge legen ihre Eier ab, das war's. Aus dem Ei schlüpft eine Raupe und die verpuppt sich im nächsten Frühjahr. Alles ohne Eltern. Die überleben in der Regel nicht einmal den Winter. Susanne Feuzig ist Professorin für Verhaltensökologie an der Uni München. Sie beschäftigt sich mit der Evolution des Verhaltens, ihr Spezialgebiet Ameisen. Bei ihnen ist väterliches Verhalten sogar völlig ausgeschlossen.
Einfach deshalb, weil die Ameisensozietäten aufgebaut sind von nur weiblichen Tieren. Die männlichen Tiere werden einmal im Sommer produziert, die paaren sich mit den Königinnen und sterben dann. Sodass wir im Gemeinhin die Ameisenmännchen oft als fliegende Spermien bezeichnen, weil sie eben gar keine Rolle im Sozialstaat übernehmen. Und da die meisten ihrer Nachkommen geboren werden, wenn die Männchen eigentlich schon verstorben sind, ist natürlich eine Vater-Kind-Beziehung auch gar nicht möglich im eigentlichen Sinne.
Und auch nicht nötig. Die Natur haushaltet mit ihren Kräften. Dort, wo es keine Fürsorge für das Überleben braucht, findet sie auch nicht statt. So ist es unter anderem bei Krokodilen.
Bei sehr vielen Reptilien ist es zum Beispiel so, dass die Eier ausgebrütet werden von der Sonne und dann sind die Elterntiere auch nicht mehr anwesend. Oder auch bei Schildkröten. Das kennt man ja, dass die an Land krabbeln, dann teilweise was der Schildkröten Gelege liegen. Und da ist eigentlich die Fürsorge der Mutter, dass sie das gut ausgräbt und an den Strand legt, wo die Jungen relativ schnell wieder ins Wasser kommen, wenn sie dann schlüpfen.
Die frühe Selbstständigkeit hat ihre Tücken, denn mitunter endet ein ungeschütztes Babykrokodil als Festessen für Warane oder andere Krokodile. Für die Arterhaltung insgesamt ist es unerheblich, womit sich die entscheidende Frage andeutet: Warum ist väterliches Verhalten bei Tieren so unterschiedlich ausgeprägt? Die Frage ist wissenschaftlich noch nicht völlig geklärt, dazu später mehr. Einfacher zu beantworten ist: Warum gibt es bei Säugetieren fast ausschließlich eine Mutter-Kind-Beziehung? Fest steht, die Mutter und ihr Nachwuchs sind umso inniger verbunden, je länger der Kontakt besteht. Die Aufzucht eines Elefantenjungen dauert zum Beispiel 3 Jahre. Die Verhaltensökologin Susanne Feuzig nennt 3 Gründe, warum Väter bei Säugetieren keine große Rolle spielen.
Ein Grund ist natürlich die lange Trächtigkeitszeit, wo häufig der Vater gar nicht mehr präsent ist. Das zweite, es gibt eben eine interne Befruchtung. Damit ist der Vater sich häufig nicht sicher, ob das jetzt sein Junges ist oder vielleicht das Junges von dem Nachbarn. Diese Unsicherheit verleitet eben auch männliche Tiere dazu, sich nicht oder nicht so intensiv um Nachkommen zu kümmern. Und das Dritte ist, dass teilweise die ökologischen Bedingungen wichtig sind. Wenn die Mutter das gut alleine schafft, dann nutzt der Vater sozusagen die Chance, mehr Nachkommen zu bekommen, indem er mit mehr verschiedenen Weibchen eben Sex hat und damit eben mehr Nachkommen bekommen kann.
Das ist die treibende Kraft in der Evolution überhaupt. Möglichst viele Nachkommen in die Welt zu setzen. Deshalb und nur deshalb ist der Vater also durchaus zugegen, wenn die Mutter die Aufzucht alleine nicht schafft. Das ist aber nur bei 3% der Säugetiere so. Beispiel 4 für väterliches Verhalten, die Maus.
Gar reiche Auswahl hat auf Lager Natur auf dem Gebiet der Nager. Fast jeder nennt zuerst die Maus. Doch nur der Fachmann kennt sich aus.
Kein Wunder bei der enormen Artenvielfalt. Spitzmäuse, Feldmäuse, Wühlmäuse, Zwergmäuse, Ehrenmäuse, Rennmäuse und Striemengrasmäuse. Ihre Kinderstube fasziniert den Zoologen Carsten Schradin schon lange. In der südafrikanischen Halbwüste Sukkulenten-Karoo hat er Mäuse jahrelang studiert und sogar eine Forschungsstation gegründet. Ihn fasziniert, wie die Mäuse ihr Sozialverhalten an unterschiedliche Umweltbedingungen anpassen. Sie leben als Single, Ehepaare, kennen die Vielweiberei ebenso wie Klein- und Großfamilien. Es gibt fürsorgliche Mäuseväter und völlig desinteressierte. Alles eine Standortfrage.
Bei der Striemengrasmaus ist es so, es gibt Populationen wie in der Sukkulenten-Karoo, einer Wüste in Südafrika. Dort formen die Weibchen Gemeinschaftsnester, wo sich 2 bis 4 Schwestern, Halbschwestern ein Nest teilen, gemeinsam die Jungen großziehen. An diesem Nest assoziiert sich dann immer ein Männchen, der ist auch sehr sozial, sehr nett zu den Weibchen, tut denen häufig das Fell pflegen und er beteiligt sich dann auch an der Jungenaufzucht gemeinsam mit den Weibchen. Er putzt die Jungen, er wärmt die Jungen, er setzt sich über die Jungen, macht eine Höhle unter seinem Bauch und hält die Jungen dadurch warm.
Ist genug Nahrung vorhanden, leben die Striemengrasmäuse bevorzugt in Großgruppen. Bei knapper Nahrung werden sie zu Einzelgängern. Es leben dann deutlich weniger Mäuse in einem Gebiet. Diese Strategie hat sich bewährt. Die Striemengrasmaus ist das am weitesten verbreitete Säugetier in ganz Südafrika. Jetzt kommt ein großer Spagat von Südafrika nach Mittel- und Südamerika. Dort im Amazonasbecken sind die Krallenaffen zu Hause. Beispiel 5 für väterliches Verhalten.
Sie sind klein und bilden sich durchaus nichts ein. Sie schauen wie bei uns zu Haus im deutschen Wald die Eichkatz aus.
Das war's dann aber auch schon mit der Ähnlichkeit. Nur 13 cm groß sind sie, wiegen 100 Gramm und sind ein Musterbeispiel für Väterlichkeit. Zweimal im Jahr gibt es Nachwuchs, um den sich Vater wie Mutter gleichermaßen kümmern. Zur Familie der Krallenäffchen gehören Listäffchen, Springtamarine und Weißbüscheläffchen.
Bei den Weißbüscheläffchen ist es so, dass der Vater den größten Anteil an der Jungfürsorge übernimmt. Er trägt die Jungen vor allem auf dem Rücken und beschützt sie dadurch und wärmt sie. Wenn die Jungen älter werden, so etwa 6-7 Wochen, fangen diese bereits an, auch feste Nahrung zu sich zu nehmen, neben der Milch der Mutter. Hier kann es dann passieren, dass der Vater etwas frisst, zum Beispiel ein Stück Banane, und das Junge rutscht dann auf dem Rücken des Vaters langsam nach vorne am Kopf vorbei und frisst mit dem Vater gemeinsam quasi aus dem Maul des Vaters. Somit lernen die Jungen vom Vater, was fressbar ist, und machen ihre ersten Erfahrungen mit unterschiedlicher Nahrung.
Sie bedanken sich für all die Fürsorge auf ihre Weise. Weißbüscheläffchen sind die einzige Affenart, die aus selbstlosen Gründen handelt. Ältere Junge verzichten auf Nachwuchs, um den Eltern bei der Aufzucht jüngerer Geschwister zu helfen. Vögel, Fische, Frösche, Mäuse und Affen. 5 Beispiele für väterliches Verhalten bei Tieren. Warum ist es bei manchen Tierarten so ausgeprägt und bei den meisten überhaupt nicht?
Die Haupterklärung ist sicher, dass häufig die Mutter die erste ist, die mit den Jungen assoziiert ist. Und wenn Fürsorgeverhalten notwendig ist, dann bleibt es häufig an ihr hängen. Die Mutter kann häufig nicht so viele Eier produzieren, um möglichst viele Nachkommen zu produzieren, sondern muss dann auch in mütterliches Verhalten investieren, während ein Männchen vor allem seinen Fortpflanzungserfolg erhöhen kann, indem er sich mit möglichst vielen Weibchen paart. Es gibt also diesen großen Konflikt des Männchens, was mache ich? Suche ich nach weiteren Weibchen, mit denen ich mich paaren will, oder investiere ich in meinen eigenen Nachwuchs?
Ausschlaggebend ist immer, dass das Männchen die Chance auf möglichst viele Nachkommen hat. Eine umfassende Erklärung für väterliches Verhalten haben Forscher noch nicht parat. Aber es gibt Bausteine für eine Theorie. Einer heißt äußere Reize.
Äußere Reize sind ein Teil des Mechanismus, woran ein Männchen erkennt, erstens, dort sind Junge, die brauchen Fürsorge, und zweitens, es sind wahrscheinlich meine eigenen Jungen. Das heißt, wenn ich mich um diese Jungen kümmere, kann ich auch meinen Fortpflanzungserfolg erhöhen, weil es den Jungen dann besser geht, sie zum Beispiel eher überleben als Junge, um die sich kein Vater kümmert.
Eine andere Rolle spielt die sogenannte Fitness. Der Begriff stammt ursprünglich von Charles Darwin und meint den Fortpflanzungserfolg. Den eigenen wie den der Familie. Es müssen nicht immer die eigenen Jungen sein, die den Genpool aufrechterhalten, wie das Beispiel der Krallenäffchen zeigt.
Ist der Fortpflanzungserfolg eines Männchens hoch, werden seine Eigenschaften in der nächsten Generation häufiger vertreten sein. Haben zum Beispiel Väter mehr Junge als Männchen, die nach Weibchen suchen, anstatt sich um ihre Jungen zu kümmern, wird es in der nächsten Generation dort mehr Männchen geben, die wie ihre fürsorglichen Väter waren, genetisch gesehen und dann wahrscheinlich auch vom Sozialverhalten her.
Und noch ein dritter Faktor kann das Verhalten des Männchens entscheidend beeinflussen, seine ganz individuellen Erfahrungen.
Zum Beispiel werden Prärielmäuse von einem fürsorglichen Vater mit aufgezogen, nicht nur der Mutter, sondern Vater und Mutter zusammen, werden sie später selber bessere Väter sein als Junge, die ohne Vater aufgezogen sind. Das sind sehr ähnlich unserer einheimischen Wühlmausart aus Nordamerika, den USA. Generell scheint es so zu sein, dass wenn Tiere in großen Sozialgruppen aufwachsen, also viel Sozialverhalten in ihrer Jugend erfahren, dass sie danach selber sozialer werden und auch eher ein guter Vater werden, als wenn sie nur von der Mutter aufgezogen werden und bereits als Jugendliche das heimische Nest oder die heimische Gruppe verlassen.
Das soziale Umfeld spielt also eine Rolle für väterliches Verhalten, sicher aber auch die Hormone. Denn Hegen und Pflegen spielt sich im Hormonhaushalt wieder, Stichwort Milchbildung. Das zuständige Hormon Prolaktin wird bei bestimmten Männchen, wie bei den Weibchen, während der Brutpflege vermehrt gebildet.
Ein sehr schönes Beispiel ist der Diskusfisch, der gehört zu den Buntbarschen. Und auch dort haben Männchen und Weibchen erhöhte Prolaktinspiegel. Beide beschützen die Eier und die Jungen und sie füttern die Jungen sogar. Durch Prolaktin bildet sich bei den Diskusfischen ein sogenannter Nährschleim, die Diskusmilch. Fische haben ja eine Schleimschicht, die sie vor dem Wasser schützt, und haben Diskusfische Junge, schwillt diese Schleimschicht an und wird nährstoffreich. Die Jungen gehen zu den Eltern und picken von der Haut der Eltern diesen Nährschleim ab und ernähren sich davon und wachsen dadurch besser.
Prolaktin funktioniert als Gegenspieler vom Männlichkeitshormon Testosteron. Allerdings verhindert dieses Hormon kein väterliches Verhalten an sich.
Zum Beispiel bei der Striemgrasmaus ist es so, wenn ein Weibchen Junge bekommt, wird es kurz danach wieder paarungsbereit. Testosteron wird auch zur Spermienproduktion benötigt. Das heißt, das Männchen braucht einen hohen Testosteronwert, um sich mit seinem Weibchen wieder paaren zu können, wenn frische Junge da sind. Dann muss er sich aber auch um die Jungen kümmern. Gleichzeitig bekommt er deshalb einen erhöhten Prolaktinspiegel und Prolaktin fördert wohl väterliches Verhalten und tut damit der Aktion von Testosteron entgegenwirken.
Ob ein Männchen ein guter Vater wird, hängt also von vielen Faktoren ab. Von seiner individuellen Entwicklung, seinen Erfahrungen, seinen Hormon- und Genkonstellationen und von den Reizen, die sein Gehirn im Laufe seines Lebens erfährt. Eine komplexe Angelegenheit, die für den Forscher noch einige Fragen bereithält.
Vor allem wissen wir nicht, wie sich ein Männchen entscheidet, ob es väterliches Verhalten zeigt oder auf Weibchensuche geht. Wie wird väterliches Verhalten wirklich physiologisch reguliert? Wir haben über Testosteron und Prolaktin gesprochen, aber auch, dass es nicht so einfach ist zu sehen, wie da die Interaktionen sind. Dann kommen noch andere Hormone dazu, wie Stresshormone, Cortisol. Wie funktioniert dieser ganze Hormoncocktail, damit nachher das rauskommt, was wir beobachten?
Väterliches Verhalten bei Tieren ist keine statische Angelegenheit. Es wandelt sich. Ganz so wie beim Menschen, möchte man fast sagen. Ein Vater, der Fläschchen gibt, sein Baby wickelt, das war noch vor 20 Jahren ein Unikum. Heute ist das Alltag. Carsten Schradin sieht einige Punkte, die sich auf den Menschen übertragen lassen.
Gerade meine Studie nach der Striemgrasmaus hat auch sehr viel Ähnlichkeit mit uns Menschen. Sie zeigt, dass es sehr variabel ist, welches die beste Strategie für ein Männchen ist oder für eine Population. Und auch bei uns Menschen ist es ja sehr variabel, wie viel sich ein Mann um seine Kinder kümmert oder ob er sich gar nicht um sie kümmert. Wenn wir den Kulturenvergleich anschauen, dann sehen wir schon, dass in Kulturen, wo Männer ein Harem haben können, deutlich weniger väterliches Verhalten zeigen als monogame Kulturen. Zum Beispiel bei vielen Volksgruppen in Afrika investieren die Männer darin, möglichst viel Vieh zu haben, damit sie weitere Frauen kaufen können für ihren Haushalt, mit denen sie Kinder haben. Sowas kann man hier in Europa natürlich nicht machen.
Seine Münchner Kollegin Susanne Feuzig sieht ebenfalls Parallelen in der Entwicklung von Tier und Mensch. Es gibt Faktoren in der Evolution, die väterliches Verhalten bei Menschen fast zwangsläufig zur Folge hatten.
Es kann sein, dass es die Verteidigung war, die nötig war, dass man also den Vater brauchte, um die Jungen zu verteidigen. Man hat auch festgestellt, dass es einen starken Unterschied gab, welche Art von Nahrung Eltern beigebracht haben. Also Mütter waren eben bekannt dafür, dass sie eben Kräuter gesammelt haben, Wurzeln gesammelt haben, Beeren gesammelt haben. Und die Proteinnahrung, die haben aber meistens die Männer in dem Fall herbeigebracht, indem sie gejagt haben. Und vielleicht war es die Nötigkeit, diese proteinreiche Nahrung. Vielleicht aber auch, dass die Geburt so weit nach vorne verlegt wurde in der Entwicklung und die Jungen so unreif geboren werden über so lange Zeiträume, dass es einfach sinnvoll war, wenn sich zwei Elternteile um die Jungen kümmern und nicht nur eins.
Noch einmal Eugen Roth. Er erkannte in seinen, wie er sie nannte, Lehrgedichten, Tier und Mensch haben mehr gemeinsam, als mancher vielleicht wahrhaben möchte.
Wir halten uns mit aller Kraft hier an exakte Wissenschaft und sind natürlich überzeugt, der Mensch ist auch ein Tier, das säugt. Lasst gelten, seid nicht allzu klug, vom Tier zum Menschen den Bezug.